Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, zur Geburtstagswoche. Und da muss man ja was Besonderes auspacken. Ich sag mal, gerade die hier dem Dream Team, nämlich der Chris ist dabei. Hallo Chris.
Hallo Kai.
Also dem Dream Team schon folgen, gerade hier Watch-Alongs und sowas. Oder auch meinen anderen Podcast, wurde ein Event sehr häufig angesprochen. Ein besonderes Event, zu dem wir beide auch eine besondere Bindung haben. Und haben gesagt, okay, wenn wir schon Geburtstagswoche haben, besprechen wir es. Chris, worum geht's?
Wir widmen uns heute dem Wanne-Eickel-Catch-Grand Prix 1992. Genauer gesagt dem legendären Finaltag des Turniers aus der Mehrzweckhalle Röttgenstraße vom Sonntag, den 10. Juni 1992. Habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich es sonst vergesse. Am Kommentar damals Schorschi Schröder und Benno Huber, die leider auch irgendwie untergegangen sind so im Laufe der Zeit. Ich glaube dann gerade hier durch Catch-Up und all sowas, da wurden dann halt andere Leute bekannter in deutschen Wrestling-Kreisen. Aber die haben damals schon so ein bisschen mehr Humor reingebracht. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen was so noch zu den Hintergründen erzählen, oder? Denn so gut der Wanne-Eickel-Catch-Grand Prix auch war, vor allem eben 92, das ist alles ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Gerade auch durch den Skandal, den es dann noch um den Promoter gab und sowas.
Das Krasse ist ja erstmal, also was man sowieso erstmal erwähnen muss, ich sag mal, gerade jetzt so ein alter Event, jetzt natürlich auch bei mir, ne, häufig sagt, ah, hier, euer Turnhallen-Catch und so ein Kram. Das ist ja auch schwierig, das heutzutage nachzuverfolgen. Das irgendwo zu sehen, ist jetzt nicht so mit irgendwie geiler Aufnahme oder sowas. Das war ja damals so, als wir beide uns bei der WXW getroffen haben. Ich glaube, das war ja in Köln, das Shortcut-Event. Da hattest du mir ja die VHS mitgebracht.
Ja,
die du richtig, von dem Ding hattest.
Richtig, die auch nicht mehr die beste Qualität hat, muss man sagen. Über die Jahre ziemlich durchgenudelt gewesen, weil ich sie mir auch unfassbar oft angeguckt habe. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, ich durfte als Kind nicht so Wrestling gucken. Mein Onkel hat aber extra für mich, weil er dachte, Wrestling ist Wrestling, das gekauft, wo ich erst mal dachte, ist jetzt nicht WWF. Aber ich habe es dann doch lieben gelernt und auch über die Jahre ist diese Liebe immer noch da geblieben. Muss dazu sagen, jetzt mit so ein bisschen Hintergrundwissen, der Wanne-Eickel-Catch-Grand Prix ist ja quasi aus der CWA von Big Otto Wanz hervorgegangen. Damit hatte zwar Otto Wanz nichts zu tun, aber der Promoter der Promoter vom Catch-Grand Prix, Martin Herren hieß der, der hat halt bei der CWA auch immer so ein bisschen mitorganisiert, war aber mit einigen Sachen unzufrieden, was das Booking gerade anging. Denn Otto Wanz hat sehr oft schon etablierte Leute oder auch überalterte Leute eben die Topspots gegeben. Und Herren wollte eher so junges, actionreiches Wrestling haben. Was auch so ein bisschen von diesem klassischen Stil weggeht. Und hat sich dann entschlossen, in seiner Heimatstadt, eben Wanne-Eickel, die WEWA zu gründen, die Wanne-Eickel Wrestling Association. Und hat da dann eben dann auch den Wanne-Eickel Catch Grand Prix natürlich veranstaltet. Das war immer so die größte Show des Jahres. Und man kann schon sagen, im europäischen Wrestling hätte es den Wanne-Eickel Catch Grand Prix nicht gegeben. Gäbe es auch vermutlich kein Karat bei der WXW. Und der Catch Grand Prix der WXW, das wissen halt die wenigsten, das ist auch eine Hommage, denke ich zumindest, eben an den Wanne-Eickel Catch Grand Prix, wo gerade diese 92er Ausgabe, wo wir den Finaltag gleich besprechen, halt als legendär wirklich gilt in der europäischen Szene.
Ja, also war es wirklich so ein bisschen the granddaddy of them all. Also das deutsche WrestleMania, könnte man quasi sagen.
So
der Bedeutung her natürlich. Ne?
Also so ein bisschen, halt, obwohl, ich glaube, in der Mehrzweckhalle Röttgenstraße sind nicht ganz so viele reingegangen wie da in diesen komischen Dome da in Tampa Bay und so.
Das natürlich. Aber es war halt schon sehr wegweisend, also gerade hier so für einen Euro-Catch oder sowas, ne?
Absolut. Also
das ist halt schon.
Gerade weil auch eben verschiedene Stile aufeinander getroffen sind. Man hatte halt auch so diese klassischen Catcher, man hatte Muskelberge, aber man hatte eben auch Techniker und sogar Highflyer da, was es ja eben 92 noch nicht so oft zu bestaunen gab. Wo dann eben.
Gerade auch aus Europa, ne?
Ja, eben auch. Und überhaupt, es war ein international besetztes Turnier, auch wenn es nicht immer ganz große Namen waren, aber ja, die Leute haben dann halt eben im Ring überzeugt. Und das war für deutsche Wrestling-Fans mal was ganz anderes als das, was im Fernsehen lief oder auch was eben bei der CWA, ohne sie jetzt schlecht reden zu wollen, war auch sehr, sehr wichtig für das, für die europäische Wrestling-Kultur, aber eben auch sehr anders als die CWA von Big Otto Wanz eben.
Aber weil du schon angesprochen hast, ich würde sagen, wir kommen am besten direkt mal zum ersten Match. Und zwar ganz wichtig, wir hatten hier dann am Finaltag, war es dann eben so, es waren zwei Halbfinalmatches angesetzt und dann natürlich auch das Main Event ist dann eben das Finale, was dann rauskommt. Dazwischen, da gab es natürlich auch noch ein bisschen Programm, gehen wir gleich drauf ein. Aber wir kommen erstmal zum Halbfinale. Das war nämlich der Opener und wie du schon angesprochen hast, das waren jetzt nicht nur irgendwie Talente irgendwie dann auch aus Deutschland, sondern aus aller Welt, beziehungsweise auch großteils aus Europa natürlich. Deswegen hatten wir hier im Halbfinale gab es dann eben Flavio Arturo, für die, denen der Name jetzt nichts sagt, das war jemand aus Italien, wie schon der Name sagt, und war eher so ein, ja, also man könnte es vielleicht mit so einem Ryback vergleichen. So wirklich Meathead-mäßig, heelisch unterwegs auf jeden Fall.
Ja, vielleicht ist so ein bisschen Brian Cage, ne?
Ja, genau, Brian Cage, also irgendwie sowas. Also auch ein bisschen beweglicher noch als ein Ryback. Also ja, Richtung Brian Cage ist eigentlich ganz gut passend. Das Schöne nämlich, gerade weil ich Beweglichkeit angesprochen habe, der hat dann nämlich gegen Jonathan Johnny Schmidt gekämpft. Da haben wir nämlich das deutsche Talent. Denn der ist nämlich Techniker Highflyer gewesen und war ein Babyface aus Würselen, um auch da nochmal zu zeigen, auch in Deutschland gab es schon damals talentierte Highflyer. Und das ist halt ganz geil.
Ja, und man muss sagen, das war so ein bisschen sein Durchbruch damals. Hat leider nicht lange gehalten. Der hat sich dann ja, war das ein oder zwei Jahre später, auch beim Catch Grand Prix, hat er sich ja ziemlich verletzt. Und
ja, das
dann,
war halt, ja.
Ja, hat danach nicht mehr so viel gewrestelt. Ziemlich schade, weil ich glaube, das Potenzial konnte man auf jeden Fall erkennen.
Absolut.
Er war so ein bisschen, ja, der 1-2-3-Kid der WEWA damals. Auch wenn es den das Vorbild aus Amerika dann quasi noch gar nicht gab, ne? Um das vielleicht mal den Leuten so begreiflich zu machen.
Also kam ja auch, muss man ja auch sagen, dann im Viertelfinale oder so, waren ja auch häufig Roll-Up-Siege, ne? Also
ja.
Das war ja nie so, dass er dominiert hat oder sowas, sondern dann wirklich irgendwie durch irgendeine schlaue Aktion, durch gewisse Geschwindigkeit, die er genutzt hat oder sowas, dann irgendwie geschafft, einen Gegner einzurollen, bis drei zu halten. Und war schon auch der klare Außenseiter in dem Match, muss man sagen.
Er war eigentlich in jedem Match der Außenseiter.
Ja, stimmt.
Also auch ziemlich schmächtiges Bürschchen. Normalerweise hätte gerade damals wohl kein Wrestler vermutet. Aber, ja,
absolut.
Aber er konnte halt schon ein bisschen was. Und Spoiler, Arturo hatte den Kampf gewonnen. Aber er hat halt auch eben fast 13 Minuten gebraucht, dann um diesen Johnny Schmidt da dann zu besiegen. Er hat eigentlich ja die meiste Zeit auf die Fresse gekriegt. Aber er hat immer wieder diese Comebacks gehabt mit irgendwelchen spektakulären Aktionen aus der Ringecke, vom Apron dann nach draußen oder eben dann vom obersten Seil, wo er dann Arturo so ein bisschen schwächen konnte und hat dann natürlich auch immer den Einroller versucht, der auch zwei, dreimal ziemlich knapp war.
Ja, also das Problem ist ja auch natürlich, was man auch sagen muss, Arturo, heelisch unterwegs, versucht dann natürlich auch seinen Gegner zu demütigen, ne? So, zeigt Aktion, Clotheslines, bricht seine eigenen Cover ab und sowas. Und ich muss sagen, ist ihm fast zum Verhängnis geworden, ne?
Ja, gerade diese eine Szene, wo er dann meinte, er muss für das Publikum noch posieren, die ihn natürlich auch alle ausgepfiffen haben. Er hat das sehr, sehr schön angenommen und da rumgekaspert. Und da kam dann auf einmal eben Johnny von hinten, rollt ihn ein. Ja, bis, da war ja schon fast mehr als zweieinhalb.
Ja, also.
Ja, aber Satz mit X, das war wohl nix, ne?
Ja, eben. Hat dann ja noch mit seinem Finishing-Move gewonnen. Ich weiß nicht, ob du noch mal beschreiben willst oder ob ich es machen soll.
Ja, es ist halt so ein Burning-Hammer-Ding. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Weißt du das noch?
Oh, war es nicht irgendwie irgendwas mit Ardente oder sowas am Ende?
Martello Ardente.
Ach, genau. Ja, stimmt. Stimmt, das war's.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, es heißt auch so viel wie Burning Hammer, nur auf Italienisch dann eben. Ah, okay. Aber mein Italienisch ist auch schon ein bisschen her. Er hat ihn besiegt, aber man muss auch dazu sagen, er hat eben auch, als der Ringrichter abgelenkt war, einen Stuhlschlag gebraucht, um Johnny Schmidt und sein Kämpferherz dann wirklich zu zügeln, dass er es überhaupt hingekriegt hat, ihn in den Martello Ardente dann reinzukriegen, dass er den durchziehen konnte. Tja.
Ja. Muss man sagen, ich finde aber wirklich, also klar, natürlich Arturo gewonnen, ins Finale eingezogen, aber halt auch das Match wirklich so eine Standout-Performance gewesen für Schmidt damals, ne? Und natürlich auch hier durch den Stuhlschlag kann man sagen, okay, er hat zwar verloren, aber hat er halt wirklich verloren? Also ich, gerade für einen Opener, ist das ein starkes Ding.
Ja, es spielt halt einfach direkt mit den Emotionen der Zuschauer. Also ich glaube, du kommst da in die Halle rein, hast 2 Tage Wrestling schon hinter dir und du bist halt sofort wieder drin, direkt im ersten Match, einfach weil die Emotionen da so greifen direkt wieder, weil man mit diesem Johnny Schmidt da gewachsen ist über das ganze Turnier, der ja immer alles gegeben hat, aber dann letztendlich muss er sich dann doch da dem Grobian dann geschlagen geben.
Und man hat das natürlich auch das Schöne an so Turnieren. Also, dass du halt an so Turnieren irgendwie Leute kennenlernst oder sowas und du fieberst so mit denen mit und siehst, okay, ein Match gewinnt er, noch ein Match gewinnt er, vielleicht schafft das weiter oder sowas. Das war halt ganz geil und das hat auch hier irgendwie so ein bisschen diese Emotionalität bei Johnny hergestellt, fand ich.
Ja, und auch bei Arturo muss man sagen, das hat auch funktioniert, einfach dann so einen bitterbösen Ausländer-Heel dann, der dann auch muskelmäßig dann noch was hermacht, den im Finale zu haben.
Absolut.
Da konnte man sich dann auch sicher sein, dass sie ihn alle hassen. Gerade 92, wo die Leute noch ein bisschen markiger unterwegs waren.
Jo, auf jeden Fall, das war ja sowieso. Also Wanne Eickel und auch eine eigene Crowd natürlich, ne? Also die berühmten Wanne Eickel Power Crowds.
Also das ist. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich damals schon so ein kleines Wrestling-Herz im Ruhrgebiet gab, bevor die WXW da in Oberhausen ihre Pforten eröffnet hat.
Ja, das sind ist halt häufig in Vergessenheit geraten. Apropos in Vergessenheit geraten, kommen wir mal zum anderen Halbfinalmatch. Ich weiß nicht, willst du diesmal die Teilnehmer vorstellen? Ich habe es gerade gemacht, weil ich weiß halt, dass du gerade hier mit den beiden Typen sehr viel Spaß hattest. Deswegen würde ich dir den Vortritt lassen.
Ja, also es war so ein bisschen das Duell der Generation, kann man vielleicht sagen. Auf der einen Seite der Deutsche, diesmal aber Heel, muss man dazu sagen. Die Deutschen haben es tatsächlich geschafft, 92 einen Deutschen auszubuhen, weil er ja so ein bisschen Nazi-mäßig drauf war. Also sagen wir mal sehr konservativ, ja.
Also natürlich wrestlingmäßig sehr überspitztes Gimmick, ne? Ja, aber also davon lebt Wrestling ja auch, aber es war halt schon, war schwierig.
Big Papa Horst hieß der gute Mann, war zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich auch schon 44 Jahre alt. Ist auch, ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, obwohl man da auch auf Cage Match und so gar nicht viel findet, leider.
Ja, das finde ich auch schade.
Er ist wohl auch erst sehr spät zum Wrestling gekommen. Er hat wohl irgendwie erst so, also hat wohl immer gerne gepumpt und ist aber erst irgendwie so mit 37, 38 ist er zum Wrestling gekommen. Was man halt auch oft gemerkt hat, aber er hat halt schon immer alles gegeben. Er war jetzt kein Techniker vor dem Herrn, er war halt wirklich so ein Brawler, ja. Und dementsprechend sah er halt auch aus. Er hat einen ordentlichen Oberkörper gehabt, so einen riesigen Schnurrbart, Hosenträger an seiner Spandexhose dran, wo ich auch nicht wusste, was das bringt. und da auch so einen blonden Seitenscheitel, so ganz streng gemacht. Also schon sehr hassenswert irgendwie, wenn man ihn
sieht. Also wenn man sich jetzt irgendwie vorstellen will, für jemanden, der da jetzt irgendwie hat, also so einen aufgedunsenen, nicht wirklich schönen, fettgefressenen Dexter Loomis. So in einer Art und Weise.
Ja.
Vom Kopf her meine ich jetzt. Also so haaremäßig und Schnurrbart und sowas.
Ja, auch so ein bisschen Plauze, aber du hast halt schon gesehen, dass er,
genau,
dass er also kräftig war. Also
grad, genau.
Grad so,
so fett gepumpt.
Ja, so kann man es vielleicht sagen.
So,
ja.
So viel auf Masse gegangen. Und Meckes.
Masse und Meckes. Ja, das war Big Papa Horst. Ja. Das hat ganz gut gepasst, ja. Und für ihn ging es gegen Kid Canada, Marty Lacroix, oh Gott, französische Namen, furchtbar. nennen wir ihn einfach Marty.
Genau.
Der war hauptsächlich erst in Kanada unterwegs bei Stampede Wrestling, eben bei der Promotion von dem Hartfader. Und da ist dann anscheinend irgendwie mal der gute Martin Herren auf ihn aufmerksam geworden und dachte, aus dem kann man was machen. Also wenn man ihn sieht, ist halt auch so ein natürliches Babyface irgendwie.
Ja.
Techniker, kann so jeden Stil mitgehen, wagt eben auch mal so ein paar spektakuläre Manöver vom obersten Seil, was man damals eben nicht so häufig gesehen hat. Und was viele nicht wissen tatsächlich, also die meisten Leute rechnen das ja immer noch Petey Williams zu, aber der Erfinder des Canadian Destroyer war tatsächlich Marty Lacroix. Ja. Er hat ihn.
Das wusste ich ja auch selber nicht, ne? Ja, also hast du mir damals dann erzählt.
Also es war auch damals ein Finisher schon und er nannte den aber noch Le Destructeur, also der Destroyer halt, der Zerstörer, ja. Da kam ja. Das dann her, aber gut, auch Marty Lacroix nicht so die längste Karriere gehabt, hatte sich auch irgendwann, ich glaube in Japan hatte er sich schwer verletzt und ja, man kann es Petey Williams jetzt nicht verübeln, dass er gesagt hat, er hat es einfach gemacht.
Ist halt auch ein krasser Move, ne? Also ich sag mal, ja. Den hätte ich jetzt auch gern irgendwie in meiner Vita, wo drin steht, yo, komm, der Kai hat den Canadian Destroyer erfunden. Aber ich fand's halt ganz geil.
Aber das war doch der Olf. Das ist sein Lieblingsmove. Ja. Direkt nach der Spanish Fly.
Ja. Ja. Ja, also deswegen ist das hier auch so ein Match, oder generell, also Kid Canada, auch so ein Wrestler, den der Olf gar nicht mal so geil findet, ne? Weil er wurde ja natürlich auch, also man muss eh sagen, du hast es ja gerade schon angesprochen, der konnte halt jeden Stil mitgehen, ne? Also auch hier in dem Match oder sowas, auch wenn er körperlich gar nicht so die krasse Erscheinung war, ist er auch hier bei weites Strecken so diesen Brawl mitgegangen. Also hat sich so ein bisschen auf das Level runterziehen lassen von Horst. Mhm. Das fand ich eigentlich dann auch irgendwie ganz geil, muss ich sagen.
Er hat es aber trotzdem immer wieder geschafft, eben seine Technik reinzubringen.
Eben, ne? Das ist es nämlich. Das hat dann gezeigt, du hast halt gemerkt, wenn das Match quasi in dieses Technische reingeht, da hast du seine Klasse gemerkt. Und auch da weißt du dann, okay, eigentlich muss er das Ding hier gewinnen. Also das hat sich auch im Match ein bisschen gezeigt. Ich fand, Horst kam halt super oft über irgendwelche asozialen Aktionen, weißt du? Dann irgendwann mal den Ref abgelenkt und dann nach hinten getreten, in die Augen gekratzt oder sowas. Oder mal so zu assi zugepackt. Also, weißt du, solche Sachen alles.
Ja, und gerade am Anfang halt einfach immer die Standard-Suplexes, die er gebracht hat. Ne? Das war ja Suplex, ja. Suplex, Suplex. Marty wollte kontern, hat es dann aber nicht geschafft, weil Horst eben auch ein bisschen schwerer war. der Masse-Meckes-Pumper. Und irgendwann kam dann ja auch in diesem Match dann dieser Punkt, wo Marty dann halt auch einfach so seine Raffinesse durchgesetzt hat und dann mit verschiedenen Griffen und Hebelmanövern und allem dann versucht hat, eben Horst auf dem Boden zu halten und ihm da dann eben diese Kraft auch abzukaufen. Und das ging dann auch schön in dieses Finale über, wo dann auch Horst weniger auf seine fiesen Manöver gesetzt hat, die er vorher gebracht hat, sondern einfach immer nur versuchte, so aus der Wut heraus seine Kraftvorteile gegen Kid Canada zu nutzen.
Ich muss auch sagen, als ich das Match damals geguckt habe, dachte ich über weite Strecken erst, okay, er muss es hier quasi per Submission gewinnen. Also er kann ja den Le Destructeur, also auch Französisch nicht unsere Stärke, nicht durchbringen, weil halt dann Horst irgendwie es immer geschafft hat, irgendwo zuzuschlagen, ne? Also mit irgendwelchen Bierport-Shops oder sowas alles. Also da wurde ja wirklich nur zugewatscht. Und ich habe mir wirklich dann erst gedacht, okay, der muss irgendwie hier über einen Hebelgriff gewinnen oder sowas. Weißt du, irgendwie ihn auf den Boden holen, irgendwas am Arm hebeln, am Bein hebeln. Kam dann am Ende doch noch anders.
Ein bisschen. Denn da hat sich der gute Horst ein wenig verschätzt, als er Marty da in die Ecke werfen wollte. Der kontert aber, springt quasi abgefedert vom mittleren Seil über den guten Horst, der reinrennt in die Ecke, sich verdutzt umdreht, wieder auf ihn zustürmen will, aber dann eben in diesen Gut-Kick läuft, der dann in dem Destructeur mündet und damit, ja, war dann Ende für den großen Papa, ne?
Ich weiß halt, also Aufnahme schwierig, Qualität oder sowas, aber ey, auch auf der VHS, ne, wie dieser Canadian Destroyer gegen diesen Masseberg Horst einfach reinkickt, das ist wirklich nur irre. Also das ist wirklich einer der heftigsten Finisher. Also, absolut. Also in diesem Match.
Absolut, der sieht richtig gut aus. Und allgemein das Match, man kann es jetzt natürlich nicht mit heutigem Indie-Stil vergleichen. Es war schon noch ein bisschen anders. Aber das war trotzdem seiner Zeit voraus. Also es war so ein bisschen ja, so ein bisschen 96er, 97er ECW, wenn die technischere Matches mal hatten auch, würde ich vielleicht sagen. Ohne jetzt natürlich das Blut und Gekröse.
Und was man hier trotzdem noch anmerken muss, das Match ging ja knapp 20 Minuten. Und dafür, dass halt Big Papa Horst eben nicht der beste Wrestler war und auch noch nicht lange gewrestelt hat, da hat man das hier komplett gut kaschiert. Also das sah dauerhaft nach vernünftigem Wrestling aus und das war alles glaubhaft. Und das mochte ich irgendwie.
Man hat halt gemerkt, es war zum einen einfach gut gebookt und ja. Die beiden sind halt vorher aufeinander eingegangen, wie sie dieses Match mit ihren verschiedenen Stilen machen können. Und eigentlich kam dann halt auch so diese Traumpaarung im Finale raus natürlich, ne? Arturo, der bitterböse Muskelberg, hat's geschafft, so quasi den Fanfavoriten, der sich so ein bisschen durchs Turnier gelackt hat, rauszuschmeißen. Und er trifft dann auf den anderen Fanfavoriten, der es halt auch wirklich geschafft hat, sich gegen Leute durchzusetzen, die stärker sind als er. Und er muss das jetzt dann noch mal im Finale beweisen gegen den wahrscheinlich ja dann stärksten Teilnehmer am Turnier, wer weiß, ob der dann wirklich der stärkste war. Zu der Zeit kann man ja auch so ein bisschen von Anabolika ausgehen, glaube ich. Ja, gut,
also gerade beim Körper von Arturo kann man da definitiv von ausgehen.
Ja, aber bei Horst ein bisschen weniger, aber.
Ja, aber natürlich, also man kennt es ja von so Turnieren, man kann jetzt natürlich nicht direkt das Finale starten, weil wäre ja auch unfair, ich sag mal, Diamati hat gekämpft, Arturo hatte noch ein bisschen Zeit, Match ging 20 Minuten plus Entrances, wäre unfair, deswegen, was macht man bei so einem Turnier und, ey, sagen wir mal ehrlich, was lieben wir bei so Turnieren, man hat ein geiles Eight-Man-Tag-Match, Leute, die vorher im Turnier waren, rausgeflogen sind, die natürlich aber noch da waren, dann eben für die Tage, die man noch booken kann, hat man gesagt, ey, wir schmeißen euch alle in ein Match, macht einfach irgendwas Geiles. Was kann man da machen? Heels gegen Faces. Leute haben Bock. War eine Eichel Power Crowd. Und genau das haben wir hier bekommen. Und das ist ein starkes Match. Und zwar, wir hatten da einmal den Herrn Meyer-Röder. Für die ihn nicht kennen. Das war, also als ich den gesehen habe, dachte ich mir, ey, was ein smarter Heel zu der Zeit. Auch irgendwie noch witzig passend oder sowas. Das war nämlich so eine
Auf jeden Art, Fall witzig, ja.
Ja. Also das war so eine Art böser Lehrer, natürlich so ein bisschen, wie was für Finlay die Shileli war, war für ihn sein 50-Zentimeter-Lineal, was er immer dabei hatte, was dann auch immer schon in der Ringecke lag, beziehungsweise von seiner Begleitung, der Referendarin Fräulein Stefanie, die auch, obwohl es VHS war, sehr gut anzusehen war, dann von ihr teilweise natürlich gehalten wurde.
Also vom Aussehen, man kann schon sagen, so eine 90er-Jahre-Pornomieze eher so, ne?
Ja, ja.
Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es war schon so ein bisschen aufgemacht, ja.
Ja, sehr kurzer Rock, oben springt's fast raus, ja. Aber gut, ey, es war 92, also von daher.
An hey, Zeit. Die Zeiten von Sexismus. Genau. Lassen wir sie wieder aufleben.
Ja. Sexismus haben wir auch, da haben wir noch ein bisschen Stereotypen vielleicht. Wir hatten nämlich noch im Team auch noch El Bastardo.
Der wirklich innovativste, originellste Name für einen mexikanischen Heel. Muss man einfach mal dazu sagen.
Ja, aber ey, ich find's einfach genial. Ne? Also kannst du schön mitnehmen.
Man kann halt auch mal mit stumpfen Sachen arbeiten. Ne?
Apropos. Und wer sich auf jeden Fall treu geblieben ist, auch Teilnehmer des Turniers eigentlich gewesen, aber in der ersten Runde rausgeflogen, war da noch Cliff Longley. Und das war so der typische Brite. So Fußball-Hooligan, schlechte beziehungsweise kaum noch Zähne, so rote Haare als Fuddeln oder sowas. Also auch, also
übrigens Stereotypen, aber er hat's verkörpert. In der ersten Runde gegen Johnny Schmidt rausgeflogen, kann man dazu sagen.
Stimmt, ja. Da auch ein bisschen dumm angestellt, ne? Also dann zu ungestüm reingerannt, Roll-Up, ja gut. Also Cliff Longley war jetzt auch im Ring nie der hellste. Aber,
naja. Nee, es war irgendwie so ein bisschen die Hooligan-Bushwhacker-Variante so ein bisschen. So.
Stimmt. Ja. Und wir hatten noch Sam Morris auf der Seite der Heels. Ja, das war so ein Amerikaner und das war so ein Sadomaso-Typ und ich muss sagen, mit dem konnte ich nie so viel anfangen, den fand ich einfach immer nur weird.
Ja, das also auch heutzutage noch, ne, wo man ein bisschen aufgeschlossener ist vielleicht, das war halt einfach nur pure Provokation so, die Leute sind noch so ein bisschen spießig drauf, dass er da in seinem Leder-Gimp-Suit oder was auch immer das ist, mit Maske und teilweise dann zum Ring noch hier mit diesem
wie heißt Gagball.
Genau, Gagball, ja. Dann im Maul, ja.
Das war so die noch komischere Version, wie die Idee, die man damals für einen Goldust gepitcht hat. Das war halt schon sehr, sehr weird.
Ja, ja. Wirklich. Ja.
Aber dann stell dir doch mal die Faces vor. Weil da muss ich sagen, also direkt der erste Typ bei mir offene Türen eingerannt, bin ich ehrlich.
Das wusste ich, dass der dir gefällt, als ich dir damals das Video gegeben habe. Das übrigens unser privates Tape-Trading zu dem, was Olf immer gemacht hat. Ne? Nee, der erste Typ auf der Face-Seite war aus dem Ruhrgebiet nicht Wanne Eickel, sondern eine weitere superschöne Stadt mit Doppelnamen, Castrop-Rauxel, Manfred Manni Kowalski. So ein Malocher-Typ halt, wie er im Buche steht. So
einen ehrlichen.
Ja, so ein richtig ehrlicher Malocher, ne? So Goldkettchen und weißes Feinripp-Unterhemd, aber immer gut drauf irgendwie. Also könnte es natürlich auch einen bösen Assi draus machen, aber halt gut drauf, so eine richtige, ja. So eine richtige Ruhrgebietsschnauze irgendwie.
Ja.
Hat halt immer für Stimmung gesorgt, war auch nicht der allerbeste Wrestler, aber so die paar Sachen, die er gemacht hat, die konnte er schon. Und er wusste auch, wie du vorhin schon gesagt hast, bei Horst, er wusste auch, wie er so um seine Schwächen rumarbeiten kann oder wie er rumarbeiten lassen kann. Weiter im Team war dann auch ein puerto-ricanisches Talent, ein richtiges Powerhouse auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der viel schmächtiger war als Flavio Arturo. Aber er hatte halt mehr so ein bisschen so ein Comedy-Gimmick. Er hatte eine Hühnermaske auf und nannte sich selbst El Pollo Loco, also das verrückte Huhn. ist jetzt auch nicht das Originellste, aber es hat auch funktioniert. Immer gut Stimmung gemacht. Kann man auch mal nachgucken. Auf YouTube gibt es ein schönes Interview mit Christopher Daniels, der erzählt, dass tatsächlich El Pollo Loco eine große Inspiration für das Curryman-Gimmick damals war. Zur Seite standen, ja?
Ich muss übrigens auch sagen, bei El Pollo Loco, ich habe ja auch den Entrance geliebt, ne? Wenn er wirklich dieser muskulöse Typ, der einfach aussieht wie in Stein gemeißelt, rauskommt.
Mit dem und einfach so.
Ja, mit dem Gummihuhn und dann auch noch so, weißt du, dann teilweise noch mit den Armen diese Entendinger macht. Ey, wirklich. Und das Krasse ist einfach, also die Crowd hat ja auch immer mitgemacht, ne?
Ja, und vor allem, man muss es ja auch sagen, es war feinster, so Euro-Trash-Techno einfach als sein Entrance-Team. Ja. Das ist eigentlich, also wenn man das guckt, ist es eigentlich das Peinlichste auf der Welt.
Ja. Aber das es Geile macht war, schon das, Spaß. Das war ja dieser. Das war dieser Euro-Trash so und dann da rein dann immer noch dieses Hühnergegacker gesampelt, ey. Also das fand ich nur krass.
Also wahrscheinlich auch eine große Inspiration für Scooter.
Ja. Also das war geil.
Ja, auf jeden Fall bei Manny und Pollo Loco waren dann noch Steven Sunnyboy Edwards aus den USA, ich glaube, oh, Long Beach, California oder so.
Ja, ja, irgendwie so. Irgendwie, ne?
Keine Ahnung. Ja. Wer weiß, ob er überhaupt daherkam. Es war auf jeden Fall so ein blonder, braungebrannter, also lange blonde Haare, so Beach Shorts. Er sollte schon der coole Surfer sein. Den fand ich immer so ein bisschen nichtssagend, aber dafür war er im Ring halt extrem athletisch.
Ja, also war super solide oder sowas. Mhm. Geile Aktion gezeigt, ne? Also klar, gerade mit dem Finisher, mit dem Surfboard Stretch hat natürlich auch gepasst. vom Move her. Also, ja, aber fand ich okay.
Ja, lustiger fand ich da tatsächlich das bayerische Original. Ich kann nicht gut bayerisch sprechen, aber Michel Bergmüller, das war halt so ein Dauer, ja, betrunkener, Bayer, der halt so ein bisschen Oktoberfest-Feeling verbreitet hat. Er kam halt auch da in Tracht und ist rumgetanzt und hat immer einen Krug Bier. Und in diesem Jahr dann neu, also das hatte er vorher noch nicht, hatte er halt auch eine Begleitung. Und das ist der vielleicht mieseste, aber auch beste Wortwitz überhaupt. Der Undertaker war groß in der WWF auf einmal. Da dachte sich wohl der Michel, das müssen wir mitnehmen, da machen wir uns drüber lustig, über diesen Totengräber. Und hatte dann so einen Grufti-Typen, der ihn begleitet hat. Und er hat ihn den Undertaker genannt.
Also, das fand ich wirklich einfach, das, also als ich das gehört habe beim ersten Mal gucken, das fand ich nur irre. Und auch dieses, dass es auch gar nicht ins Gimmick gepasst hat und dass sie dann noch gesagt haben, gut, halt durch den Namen, dass es dann immer diesen einen Spot gab, wo irgendwie Michel so komplett im Arsch war oder so. Und er, und dann halt wirklich der Undertaker seinem Namen alle Ehre gemacht hat und ihm dann halt immer da von der Bar dann irgendwie so eine Maß gebracht hat, mit der er sich quasi wieder hochgepowert hat, indem er das Bier getrunken hat. Das war so ein dummer Spot, ne? Aber ich dachte mir, ey, wenn du den Gag schon mitnimmst, dann mach's komplett.
Ja, also, unfassbar dumm, aber eben auch extrem witzig. Und ja. Das passt auch so ein bisschen zum Match. Also es hat sich niemand zu ernst genommen da drin. Die Heels waren teilweise wunderbar überfordert. Die Babyfaces haben für Stimmung gesorgt. Und das Match geht fast 30 Minuten. Ich hab nachgeguckt extra, 27 Minuten 12. Davon kannst du ja wahrscheinlich so 7 Minuten 12 abziehen, allein an Comedy-Segmenten, wo ein bisschen rumgepost wurde und sonst was. Aber ansonsten waren halt wirklich 20 Minuten Dauer-Action. Die haben sich ordentlich gegeben. Und selbst die Jungs, die jetzt nicht allzu viel drauf hatten, haben zumindest immer die sind dieses Tempo mitgegangen, was dann eben so ein Pollo Loco oder ein Edwards und tatsächlich ja auch El Bastardo und Cliff Longley gehen konnten. Die etwas langsameren Kämpfer, die haben sich dann meistens mit, ja, entweder so einem Comedy-Spot oder eben einem Heel-Spot eingeschaltet, wenn zum Beispiel der Meier Oeder sich das Lineal reichen ließ von Fräulein Stefanie oder sie dann auf den Arsch gefallen ist, weil El Pollo Loco hinter ihr sich da gebückt hatte und sie rückwärts gegangen ist und so. Es hat halt Spaß gemacht. Es war dumm, aber extrem gut einfach.
Ja gut, du hattest ja auch noch das eine da, ne, wo es dann quasi war hier, wo dann, wie hieß er nochmal, unser Surferboy, der Sunnyboy.
Also Steven Edwards.
Ja, genau. Wo er dann nochmal quasi sich immer wieder, wenn er gerade nicht eingetaggt war, irgendwie an Fräulein Stefanie rangemacht hat oder sowas, weiß er. Da gab es ja auch dauerhaft die Szene, und ihn ein bisschen abgelenkt war und dann quasi dann dadurch Meierröder abgelenkt wurde oder sowas, ne? Dann noch dann ganz am Ende mit dem Kuss oder sowas mit der Szene, das war auch komplett irre. Oder was ich halt auch mochte, natürlich hier mit Cliff Longley als brutaler Schläger, der dann, glaube ich, auch einfach in so ein, wo sie sich ja wirklich nur, also wirkliche Kopfnüsse gegeben haben, er und Manny Kowalski die ganze Zeit oder sowas. Also ich glaube, da waren ja irgendwie 10 Dinger oder sowas, wirklich Stirn gegen Stirn, was dann damit gemündet ist, dass sie wirklich beide einfach frontal mit dem Kopf gegeneinander gerannt sind und Manny dann eben stehen geblieben ist. Auch Spots heutzutage ein bisschen schwierig, gerade mit Gehirnerschütterung, aber war schon krass, ne?
Ja, und vor allem, das Coole ist ja, es hat in dem Match trotzdem geklappt. Also du hast erstmal dieses harte mit Cliff Longley, ja, wo du denkst, oh, das ist ein richtig mieser Bastard. Noch größer als El Bastardo vielleicht. Stimmt. aber dann kam dann ja auch relativ kurz vor Schluss dann der Spot, wo er es gewagt hat, eben Michel das Bier wegzunehmen. Ja, halt da, dass ihm der Undertaker gereicht hat. Da wurde der Michi bisschen böse, ja, und das hat quasi genauso gut gewirkt, wie dann eben die Master austrinken, und dann wurde er ordentlich vermöppt. Wo man aber halt auch sagen muss, er ist dann unglücklich da vom Apron auf den Undertaker draußen gefallen. Ich hab's vor einem halben Jahr oder so, hab ich's nochmal geschaut, die Veranstaltung, und also das sah schon böse aus, wie der Undertaker da dann umgeknickt ist. Du merkst halt, der hat null Ausbildung gehabt, der wusste gar nicht, wie er jemanden auffangen soll.
Ja.
Da geht das Knie so seitlich, so, unschön,
ja.
Unschön.
Ja, das ist echt heftig. Aber man muss trotzdem sagen, jetzt gerade hier mit Michel, war so ein bisschen der geheime Star des Matches. Ne? Du hast halt einmal beziehungsweise zweimal diese krasse Phase. Einmal, wo er dann so sein eigenes Hottag hatte mit dem Bier und dann natürlich sein festes Esken-Moment, wo er die Master weggenommen bekommen hat. Und das hat dann ja auch quasi das Ende eingeläutet, wo dann wirklich Michel das Ding aufräumt.
Ja, aber wie? Da ist er richtig durch den Ring gewütet und den letzten, den er dann zu fassen bekommen hat, war Herr Meieröder, und der musste dann im Bierbank-Statement abklopfen.
Ja. Und ich muss sagen, ey, für so ein einfach zusammengewürfeltes Tag-Match, was 27 Minuten geht, macht das Ding nur Spaß, ne? Also ich finde, du hast die Leute, die du da eingeflogen hast, gut eingesetzt, jeder hat seine Rolle gespielt. Und ich bin ja auch großer Fan davon, wenn es Comedy-Segmente gibt. Und das hatten wir hier auf jeden Fall. Dazu noch asoziale Härte. Also, das war schon ein gutes Ding.
Ja, auf jeden Fall. Und es war halt was komplett anderes als die beiden Halbfinal-Matches, wo halt richtig Intensität drin steckte, auch vom ganzen Aufbau. Und hier das hier, so hart es an manchen Stellen auch war, eben mit Cliff Longleder, das hat halt einfach gepasst irgendwie, um mal so ein ganz anderes Wrestling-Gefühl noch mal zu vermitteln.
Absolut. Und bevor wir jetzt zum großen Finale kommen, zwischen Arturo und Marty Lacroix, der Name, der macht uns
kaputt. Lacroix. Ne?
Lacroix.
Wir können auch einfach Lacroix sagen.
Lacroix, genau.
wie so ein richtig beschissener deutscher Urlauber.
Hatten wir ja noch eine Promo von jemandem, den du mir erstmal erklären musstest damals, weil ich nicht wusste, hä, wer ist denn das jetzt, wo kommt er her? Und zwar von Rick Radical. Und erklär doch mal den Leuten, denen es vielleicht oder höchstwahrscheinlich so geht wie mir, die den nicht kennen oder wie ich nicht kannte zu dem Zeitpunkt, wer das war und was er überhaupt wollte.
Rick Radical war tatsächlich auch ein deutscher Wrestler, obwohl man es bei dem Namen jetzt nicht vermuten kann. Ich glaube, der hieß Richard irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr. Hatte ich auch nachlesen müssen. Auf jeden Fall auch eher so der muskulöse Typ. Face, aber auch immer so ein bisschen Tweener-mäßig unterwegs. Also er hat schon so ein paar Sachen angestellt, die jetzt nicht unbedingt klassisches Babyface-Verhalten Anfang der 90er waren. Da gab es ja auch mal so ein Skit, wo er das Auto von einem Kontrahenten angezündet hatte und sowas. Gut, sein Gegner war nicht drin im Auto, aber trotzdem nicht das klassische Babyface-Verhalten. Auf jeden Fall hatte der im Jahr zuvor, 1991, hatte der den Wanne-Eickel-Catch Grand Prix gewonnen. Und er hielt eine Promo, dass er, egal ob Arturo oder eben Marty Lacroix das Ding gewinnt, dass er den Sieger fordert. Weil es gab da, kann man auch sagen, ist im Hintergrund diese Storyline gelaufen. Rick Radical hat es damals nicht geschafft, diesen Title-Shot einzusetzen, richtig. Den er mit dem Gewinn des Catch Grand Prix halt erhalten hat. Und das ganze Jahr über war halt immer so dieses Hadern, kann er das überhaupt schaffen? Dann war in so einem Loch drin, hat sich wieder ein bisschen hochgearbeitet. Und das war dann so für ihn der Punkt, ich nehme dem neuen Gewinner des Catch Grand Prix dann seinen Title-Shot ab. Aber es kam ganz anders, denn Max Justice, der böse amerikanische Cop, kam zurück und feierte seine Rückkehr nach Verletzung, kann man dazu sagen, und ja, knüppelte Rick Radical aus dem Ring, womit dann eigentlich auch klar war, das wird erstmal nichts mit Finalteilnehmer herausfordern. Du darfst erstmal den bösen Cop da wegkloppen.
Die dann ja auch, um das nur kurz vorzugreifen, danach eine sehr geile Feder hatten, die auch in einem heftigen Steel Cage Match geendet ist oder sowas. Die hatten da ja, glaube ich, auch irgendwelche, ja, wie so Extreme Rules Matches, wo die sich wirklich mit Gummiknüppeln wirklich die Scheiße rausgeprügelt haben oder sowas. Die haben sich wirklich nichts geschenkt. Ich weiß auch noch, da gibt's dann ja, hast du mir mal gezeigt, irgendwie so ein Bild oder sowas, wo der auch Radical wirklich komplett Gesicht rot bis zum geht nicht mehr, komplette Crimson Mask. Also, die hatten eine echt geile Feder, die beiden.
Ja,
also,
aber
das war dann schon.
Was mir nicht gefallen hat, war, dass sie da immer noch so diese Komponente reingebracht haben von wegen Max Justice, amerikanischer Cop, wo sie dann halt auf diese ganze Sache mit den Riots in Los Angeles dann das da noch reingezogen haben, teilweise in Promos und so. Das schwierig.
Ja, ich finde, da hast du halt einfach gemerkt, dass das da gerade hier so eine Liga aus Wanne-Eickel ein bisschen zu politisch sein wollte, ne? Also, da hätten sie
zu edgy wollten sie sein irgendwie, ne?
Ja. Ja. Also wirklich, da hätten sie lieber hier, weiß ich nicht, so ein paar lustige Police Academy-Sachen aufgreifen sollen mit Mixed Justice. Also ich hätte das Gimmick gerne in so eine witzige Richtung gesehen, weiß ich. Sie hatten es ja auch mal versucht, wo er irgendwie so eine Promo gehalten hat und dann so viele witzige Geräusche nachgemacht hat. Das genau. War dann schon irgendwie witziger.
Das war vor seinem Heel-Turn dann. Also er ist von komplett albern zu komplett böse, rassistisch dann geworden.
Ja. Da haben sie die Kurve nicht so bekommen.
Schwierig, aber an sich von den Matches her war die Fehde wirklich geil, ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
Was übrigens nicht schwierig war, sondern wirklich ein überragendes Match, kommen wir auch nochmal dazu. Also, das wissen ja auch wenige, das hat ja damals rückwirkend, weil ich weiß gar nicht, wie es da gelandet ist, das war ja auch ein Match, das sogar mal irgendwie auf dem Radar von Dave Meltzer war. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es die 5 Sterne bekommen hat oder sowas, weil es irgendwie mal über Hörensagen dahingetragen wurde, keine Ahnung, aber das Finale von One Eyed Catch Grand Prix, Flavio Arturo gegen Kid Canada, Marty Lacroix, wie wir gesagt haben. 30-Minuten-Match, ein heftiger Klassiker. Wir hatten es ja schon mal, ich weiß gar nicht, wo es war, in einem Watchalong angesprochen, dass die da in den 30 Minuten oder sowas gefühlt jeden Style gegangen sind. Die haben gebrawlt. Das war technisch, das war High-Flying-Action. Also die haben wirklich alles mitgenommen.
Vor allem durch die ganze Halle.
Eben. Und hat auch gerade durch dieses Last Man Standing Ding, hattest du Phasen, die waren so Hardcore-mäßig, also wirklich mit Waffen geschlagen, Stuhlschläge gegen Kopf und sowas alles. Und also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es war. Ich meine sogar, dass das Match irgendwie nachträglich nochmal irgendwann, ich glaube, boah, wann war das, 2012 oder so, habe ich mal einen Artikel gelesen, noch 5 Sterne bekommen hat.
Oh, das kann gut sein. Also hätte das Match auf jeden Fall verdient.
Absolut.
Es hat halt auch so viel ausgemacht. Also es war das erste, ja, Last Man Standing, sagen wir jetzt heute dazu, auf europäischem Boden. Damals war es eben noch, war eine Eichel Deathmatch, aber es hatte eben die Regeln von dem, was wir jetzt unter dem Last Man Standing Match kennen. Wir wissen ja, die Deathmatches früher waren so, immer so ähnlich, Last Man Standing. so war das hier dann auch. Und es hat halt einfach eine ganz besondere Bedeutung, die viele auch nicht wissen. Es gab ja auch bei Ring of Honor, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war es 2004, 2003? Auf jeden Fall die Match-Serie Bryan Danielson, Nigel McGuinness. Mhm. Wo sie sich halt wirklich mit dem Kopf gegen den Ringpfosten geknüppelt haben. Jo. Da hat ja auch Daniel Bryan irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass er und Nigel halt Riesenfans von diesem Match waren und sich dachten, das wollen wir jetzt auch zeigen. Wir wollen das aufnehmen und das passt auch gut in die Intensität von unserer Fehde. Tolle Hommage auf jeden Fall von den beiden gewesen. Aber ich glaube, das Original gefällt mir tatsächlich noch besser. Und wenn ich sage, dass mir etwas besser gefällt als ein Bryan Danielson-Match, dann ja, ist davon auszugehen, dass das wirklich was ganz Besonderes ist.
Ja, absolut. Also allein um mal so einen Spot zu nennen, was ich halt sehr, sehr krass fand, ist, es gab da ja diese eine Aktion, wo Kid Lacroix dann hochgeklettert ist und das war ja so eine komische Mehrzweckhalle und da hast du diese typischen Basketballkörbe oder sowas natürlich, ne? Und dann ist er ja wirklich von diesem Basketball, also er hat sich halt eben auf diesen Ring gestellt natürlich, ne? Arturo vorher, ich glaube, es war irgendwie ein Stuhlschlag gegen Kopf oder sowas und hat dann ja von diesem Basketballkorb irgendwie so ein 630 gezeigt auf den Hallenboden. Und das, also mutig, sage ich mal, mutig.
Yep. Vor allem, ich sag mal so, in diesen Billighallen, das ist jetzt nicht alles so stabil. Wäre dieser Korb gebrochen, das hätte richtig böse ausgehen können, auch für die Zuschauer eben, die da standen, ne?
Jau.
Hätte man vielleicht nicht machen sollen, aber gut, es ist ja noch mal gut gegangen und wir haben einen geilen Spot gehabt. Es ist sowieso, wo du gerade schon Stuhlschlag angesprochen hast, es gab so viele Stuhlschläge da, also beide gegeneinander. Das war ja so ein bisschen die Story im Match, dass Lacroix die Härte von Arturo mitgehen wollte und zeigen wollte, du kriegst mich nicht klein. Und wo Arturo dann anfing mit dem Stuhl und dann irgendwann Lacroix dieses Comeback hatte und dann auch auf Arturo mit dem Stuhl dann einschlug, das war halt geil. Auch wo sie sich dann gegenüberstanden, beide jeweils den Stuhl in der Hand. Das war schon cool. Das war eine richtige Stuhlschlacht. Das kennst du sonst nur, wenn du bei KFC gegessen hast.
Das ist wahr. Und da waren die Stühle aber auch nicht so hart. Also die Stühle hier waren bedeutend härter, als wie das sonst bei mir so ist. Ja. Also das fand ich wirklich krass. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich glaube, so ungefähr schon um die Hälfte des Matches rum oder sowas. Haben ja auch beide schon so gesaftet, ne? Also ich weiß noch, als ich das Video gesehen habe, der Ring, das war überall rot. Der Hallenboden, hier und da war es rot oder sowas, ne? Also ich weiß noch, wie dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es war sogar vor irgendeinem Dive oder so. Da hat dann ja sogar Kid Canada, also Marty, selbst sich das vom Kopf genommen und irgendwie noch also RIP an die Wand geschrieben oder sowas, ne? Die ganze Crowd chantet Please Don't Die oder sowas und er springt da irgendwie so ein...
Ja, also Please Don't Die haben sie, glaube ich, damals noch nicht gechantet, ja. Aber sie waren ja, auf jeden Fall besorgt, sagen wir es mal so. Ja. Also nein, hat man sehr oft gehört, so typisch deutsch.
das war echt krass, also die haben sich wirklich... nichts geschenkt. Und muss man sich auch nicht wundern, du hast es schon angesprochen, dass dann die Karriere von Marty jetzt nicht so lang ging, wenn der da solche Dinge ausgepackt hat, ne?
Ja, das kannst du laut sagen. Also, es war einfach ein heftiges Match. Und wo du das Blut angesprochen hast auf dem Hallenboden, ist dir das aufgefallen, das einmal im Hintergrund? Also die Leute waren ja immer so ein bisschen am Rumpflüchten, dass sie den Wrestlern aus dem Weg gingen. Wenn die draußen am Brawlen war. An dieser einen Stelle, das ist so rechts versetzt oben von dem Ringpfosten. Rechts. Mhm. Da war ja so ein bisschen größere Lache. Und in einem Moment siehst du halt tatsächlich, wie da einer reintritt, ausrutscht und sich auf den Arsch setzt. Das ist, weil das habe ich halt als Kind wirklich geliebt. Ne? Also ich hätte dieses Match damals nicht gucken sollen, weil es viel zu blutig war. Aber mein Highlight war sowieso, wie dieser eine Tölpel einfach ausrutscht und sich auf den Arsch setzt. Nee, ich war damals halt noch simpler.
Muss ich mir mal anschauen, aber das stelle ich mir geil vor. Muss ich nochmal genau darauf achten. Aber wundert ja auch keiner. Also ich glaube, was die da verloren haben an Blut, war heftig. Und wenn wir schon bei heftig sind, also ich glaube, mit eines der krassesten Finishes, vielleicht sogar in fast allen Matches, die ich jemals gesehen habe, ist in diesem Match hier. Weil wir haben schon einen Move angesprochen im ersten Match von Marty. Der kam auch hier wieder zum Einsatz. Aber anders.
Ja, Chris. Also sie haben irgendwann, hinterher standen sie auf dem Apron und haben gekämpft. Dann nach einem härteren Schlag hing Marty nur noch in den Seilen. Und Arturo sah die Chance bekommen und wollte den, ich vergesse auch, Martello Ardente, so. Genau. Den Burning Hammer halt, ja. Den wollte er auf dem Apron zeigen, hat ihn auch schon hochgehoben. Und Marty kämpfte sich noch irgendwie so ein bisschen, also es war eher so halb kämpfen, halb durch den ganzen Schweiß und das Blut so runterrutschen wieder. Und kriegt es hin, ein kleines Comeback zu starten und schließlich Arturo in den Ansatz zum Destrukteur zu nehmen. Und er knallt ihn nicht auf den Apron damit, sondern auf den Hallenboden. Also komplett geisteskrank.
Ja, und also ich glaube, man muss dann dazu nicht viel sagen. Also damit hat er das Ding auch geholt.
Ja. Also,
dann hat er ja noch die Wanne Eichel Catch Grand Prix Trophäe bekommen, die ja wirklich so ein Riesenpokal war. Also wirklich so ein, also größer als der Champions League Pokal auf jeden Fall. Also das war so eine riesen Oschi, hat das Ding da geholt. Also, und ich weiß noch, als du gesagt hast, ja, hier, Kai, ist so eine VHS für dich oder sowas, guck dir das Ding mal an, war eine Eichel Catch Grand Prix. Und ich war so, was? Irgend so ein Kack, komm immer, Euro Catch, geh mir nicht auf den Sack. Dann habe ich es geguckt, ey, und ich war von Anfang bis Ende dabei. Also, das ist wirklich so ein heftiges Event. Also, wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, weiß nicht, vielleicht über eBay, über Kleinanzeigen, keine Ahnung, irgendwie an diese VHS zu kommen, ne, vom Wanne Eichel Catch Grand Prix 92. Also, das muss man gesehen haben, oder?
Absolut. Also, komplette Empfehlung. Es ist so ein bisschen schade, dass es nicht weiter aufgelegt wurde. Es gab ja wohl irgendwie so einen Skandal um den Herren und er hatte sich da noch mit welchen verkracht von der WEWA. Und ja, es ist halt alles irgendwann so auseinandergegangen. Also das war so der Höhepunkt wirklich der WEWA-Zeit, kann man glaube ich sagen. Und dann, ja, der Catch Grand Prix hat bis 95, glaube ich, stattgefunden. Aber es wurde so von Jahr zu Jahr schlechter, sind Leute abgesprungen. Backstage hat es, glaube ich, nicht mehr so gestimmt, was man von so ein paar Leuten noch hört, die damals dabei waren. Ja, es ist alles irgendwie so untergegangen. Aber die Vorreiterrolle bleibt neben der CWA. Absolut. Auch die WEWA extrem, extrem wichtig, wirklich für das europäische und gerade für das deutsche Wrestling. Und ja, gerade wenn man jetzt die WXW oder die GWP oder andere deutsche Ligen verfolgt und mag, dann sollte man sich auch einfach mal die Zeit nehmen, sich mit der Geschichte auseinandersetzen des deutschen Wrestlings und so ein Absolut. Bisschen was von der WEWA nachholen. Und zwar am besten den Finaltag eben vom Wanne-Eickel-Catch-Grand-Prix 92.
Abschließende Frage. Bananenwertung. Ist es die 8 von 8? Weil ich habe überlegt. Ich will es noch nicht sagen, aber ich habe stark überlegt.
Oh, schwierig. Also, so sehr ich das Gimmick mag, also so ein paar Sachen von Big Papa Horst waren schon so ein bisschen ungelenk. Und in dem Tag-Team-Match, ja, war teilweise auch so manchmal so ein bisschen zu viel Pause für Comedy-Elemente drin. Jetzt nicht, dass es einen rausgerissen oder gestört hat, aber so eine perfekte Wertung. Selbst mit Nostalgiebonus sage ich 7,5 Bananen.
Ich habe nämlich auch überlegt, weil ich habe halt natürlich nicht diese Vorgeschichte gehabt, wie du, als ich es damals gesehen habe. Und da wirklich überlegt, okay, jetzt kommt hier irgendein Euro-Event oder sowas. Du kennst es ja, wie du guckst einen Film, gehst komplett ohne Erwartung dran und auf einmal bist du halt komplett geflasht, ne? Ist jetzt, weil du hast ja auch nicht gesagt, guck das, das ist das Krasseste, sondern du hast gesagt, hier, guck dir das mal an, vertrau da mal ruhig so und schau das mal. Und dann hab's geschaut, ohne Erwartung und war halt wirklich geflasht. Klar, das ist alles ein bisschen heutzutage außer Zeit gefallen, um es charmant zu formulieren.
Ja.
Aber viele Sachen auch gerade jetzt in den Einzelmatches, wenn man mal so manche Gimmicks ausklammert, kann man auf jeden Fall sagen, im Ring war da vieles seiner Zeit voraus. Dann natürlich noch dieser Aspekt, ey, das war halt hier in das war halt in fucking Wanne-Eickel, ne? Also, ja. Und da dann solche Bretter abzuliefern, das ist schon echt krass. Und ich würde deswegen auch mitgehen. Also, man soll sich ja immer noch was offen halten, Luft nach oben ist immer. Also eine 7,5 von 8, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und wie gesagt, also wenn es irgendwo schafft, die VR-Sites zu bekommen, ey, guckt euch das Ding auf jeden Fall an. Also alleine diese drei Turniermatches, die wir hier drin haben, die sind heftig. Und natürlich, ihr kennt mich, ich bin Fan auch von Comedy-Matches, von irgendwie so ein bisschen witzige Sachen, ein paar dumme Sachen. Deswegen auch das 8-Man-Tag-Match ist auch bei mir, hat einen Spot im Herzen, natürlich auch wegen uns Manny Kowalski, einfach geiler Typ gewesen.
Ja. Gibt auch, glaube ich, keinen, der die WEWA so personifiziert wie Manny Kowalski. Ja, absolut. Holt es nach. Und falls jemand das Tape hat und technisches Know-how, pack den Rip doch mal auf YouTube. Wird ja. Sich ein paar Leute freuen.
Genau, dann können wir es irgendwie in die Shownotes packen oder sowas. Das wäre doch was ganz Feines. Ach ja, na schön. Also, wie gesagt, holt es nach. Wanne-Eickel Catch Grand Prix. Jetzt wisst ihr auch, jetzt kennt ihr den Hintergrund, woher unsere Liebe dafür rührt, warum wir das so oft angesprochen haben. Einfach ein Brett. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Endlich ist jetzt mal ein bisschen Wissen auch über den Ursprung des Eurocatchs, der in Wanne-Eickel teilweise seine Wurzeln hat, auch durch Headlock jetzt irgendwie in die Welt herausgetragen worden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ich wollte gerade was sagen. Stell dir mal vor, Ottmar Zittlau spricht das aus. Oh, die WEWA. Also WEWA ist halt so dumm, das hat mich echt gebrochen. Wir haben jetzt fast eine Stunde Review einer Veranstaltung gemacht, die es nicht gibt. Boah, und ich gehe hier bald ein, ey.